Na klar, es ist eine große Situation. Also eine, ich kann der Person die Party, also die, das Wochenende total versauen. Ich kann der Person natürlich auch das schönste Wochenende der Welt machen, ja, mit meiner Entscheidung. Man selektiert auch. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin tolerant, aber. Ich habe kein Problem, aber. Und genau so eine Menschen muss man auch manchmal vor sich selber schützen, weil es sind ja auch Partys, die auch sehr offen sind.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Die UNESCO hat die Berliner Technokultur zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Nicht zu verwechseln mit dem UNESCO-Weltkulturerbe, wozu vor allem Städten und Gebäude zählen. Beim immateriellen Kulturerbe geht es also eher um Traditionen und kulturelle Ausdrucksformen, die man durch diesen Status schätzen und anerkennen möchte. Das Wort immateriell bezogen auf die Berliner Technokultur scheint aber noch aus einem ganz anderen Gesichtspunkt her treffend. Denn anders als die analogen Musikformen von Volksmusik bis Klassik, von Pop bis Rock, ist Techno, wie elektronische Musik überhaupt, immateriell in dem Sinne, dass sie funktioniert ohne sowas wie Stimmen, analoge Instrumente oder Interpreten. Und damit auch ohne zuordbare Herkunft und sozialen Status. Quasi autonome Musik. Deswegen ist Techno noch lange nicht per se queer, aber queere Kultur weltweit scheint sich in die Technokultur viel selbstverständlicher integrieren zu können als in andere Musiktraditionen. Und natürlich besonders in Berlin, wo queeres Leben die Clubkultur und den Techno mitprägt und Techno-Partys sich meist als Safe Space insbesondere auch für Queers betrachten. Und wo mit dem Berghain der bis heute wohl bedeutendste Techno-Club der Welt steht, der aus einem schwulen Ort hervorgegangen ist. Der Berghain-Vorgängerclub, das Ostgut, war nicht nur ein fester Ort für Techno, sondern auch für schwule Sex- und Fetischpartys. Berliner Clubkultur als Safe Space für Queers. Welche Rolle spielt das heute noch und wie funktioniert das? Unter anderem darüber spreche ich heute mit Sarah Petzold, die nach 8 Jahren Türsteherin im Berghain jetzt dort aufhört. Mit Sarah, die gebürtige Berlinerin ist und offen lesbisch lebt, möchte ich aber auch über Berlin als Safe Space für Queers im wörtlichen Sinne sprechen. Sarah betreibt MMA, also Mixed Martial Arts, ein ziemlich heftiger Kampfsport. Mit Sicherheit kennt sie sich also aus. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Sarah.
Hi Johannes.
MMA, ich muss das nachgucken. Das klingt ziemlich heftig. Kannst du mal erklären, was Mann, was Frau da genau macht?
Das ist eine Mischung aus verschiedenen Kampfkunstformen, ja, und man macht halt nicht nur Standkampf wie bei Kick- und Thai-Boxen, sondern man geht auch auf den Boden wie BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu und Ring. Und das ist eine Mischung daraus und man kann es dann bei uns in Deutschland und überall wird es im Käfig gemacht, ja. Deswegen sagt
man, was ist Käfig?
Das ist so ein Sportkäfig. Früher beim Boxen hattest du diese Seile und Bei uns hast du jetzt so einen Käfig, dass du halt so eine Maschen hast.
Warum braucht man das?
Na, weil wenn man jemanden runterholt zum Beispiel und der in diesen Seilen sich verharrt, dann kannst du nicht weiterkämpfen. Und beim Ringen, wenn man jemanden dagegen drückt, also durch diese Maschen, Dann kann man halt weiter, dann geht es weiter auf den Boden. Und
wird man so zurückgebounced.
Genau, kann man so zurück, wie beim Wrestling kann man sich das vorstellen, bloß ein bisschen Maschen mit so einem Maschendraht.
Okay, und das ist mehrere, quasi ein Mix aus verschiedenen Kampfsportarten, aber auch härter als andere Kampfsportarten, oder?
Genau, man darf ins Gesicht schlagen, man darf beim Profi auch mit Ellbogen arbeiten. Und verloren hat der abtappt oder halt ohnmächtig wird.
Abtappt?
Ja. Dreimal auf dem Boden oder sich also den Gegner antippt, Dann ist vorbei. Dann geht der Referee dazwischen und dann.
Und man kann auch ohnmächtig werden.
Man also kann auch ohnmächtig
werden. Wie oft passiert das?
Öfters, wenn jemand halt, also das ist ja deine Entscheidung, ob du dich ohnmächtig wirken lässt, ja, würgen lässt zum Beispiel oder.
Wieso ist das deine Entscheidung?
Weil du merkst ja selber für dich, wann irgendwann.
Ich habe gar keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Also du musst dir halt vorstellen, Jetzt ist da jemand und der wirkt dich.
Ja, und
du merkst ja irgendwann, wenn dir schwindelig wird und dann, aber wenn du dich natürlich dagegen verteidigst, ja, und an dem rumrüttet, dann ist irgendwann der Moment, wo du einfach nicht weiter kannst, wo du halt sagst, okay, jetzt ist hier, und entweder du berührst ihn und tappst und sagst, okay, dann muss der loslassen oder der Referee geht dazwischen, oder du probierst es halt so lange mit so viel, bis du halt ohnmächtig wirst. Ja.
Ist das schon mal passiert?
Ist mir schon mal passiert, klar, zum Anfang. Da habe ich auch ganz, ich dachte ja auch, ich bin so allmächtig. Und meine erste Gegnerin war eine ganz junge Dame mit fast, ich sag mal so 55 Kilo, 50 Kilo.
Und du dachtest, du bist allmächtig, weil?
Na, ich dachte, na, groß und stark, groß und kräftig. Und dann hat sie mir, haben wir halt auf dem Boden rumgerasselt und sie hatte mich im Würger. Und ich dachte, okay, kriege ich raus. Ja, und irgendwann bin ich bloß auch wach geworden und dachte so, oh Gott, wo bin ich?
Wie lange ist man dann weg?
Na, ein paar Sekunden ist man schon weg, ja. Das ist so, also gefühlt, ich habe es ja nicht gefühlt. Ich habe ja gedacht, ich habe irgendwann die Augen geöffnet und sie war über mir und hat gesagt, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe gefragt, ja, ist denn was passiert?
Und dann hast du nicht gesagt, mache ich nie wieder, sondern will ich unbedingt nochmal.
Dann habe ich gesagt, Und am meisten habe ich dann gelernt, dass ich nicht allmächtig bin, ja.
Okay, und auch wie man nicht ohnmächtig wird, oder?
Das ist, du musst ja auch lernen, erstmal das Gefühl auch zu haben, wenn jemand an deinen Hals geht, also an diese Stellen, die für dich zum Beispiel dein Safe Space sind. Und du hast ja einen sehr nahen Körperkontakt beim Ringen, beim Wrestling, beim BJJ. Jemand greift nach dir, jemand fässt dich an, ihr seid nah aneinander. Es sind so Simulationen wie zum Beispiel draußen auf der Straße, bloß halt natürlich mit Regeln. Auf der Straße hast du keine Regeln.
Okay. So. Auf der Straße heißt, das ist verprügeln quasi.
Nein, verprügeln ist es nicht. Verprügeln ist doof aufeinander einhauen, sondern das ist schon lernen, nach Regeln zu kämpfen.
Es gibt ja nicht viele Regeln, wenn es ein Mix aus allem ist. Und man darf ja quasi alles. Nee, oder was darf man nicht?
Man darf, ja, man kann dir nicht den Finger in die Augen stecken, das sollte ich jetzt nicht machen. Das darfst du nicht machen, du darfst auch nicht im Mund fassen und an seinen Zähnen rumziehen, solltest du generell nicht machen. Es gibt schon Regeln.
Aber nicht so viele,
Wie bei anderen Sportarten, genau. Beim Kick- und Thai-Boxen musst du halt im Stehen kämpfen, ja, dann bleibst du oben. Und wenn der Gegner fällt, dann ist kurz Pause, dann muss der andere wieder aufstehen. Beim Bare-Knuckle-Fights, wo du nur mit den Handgelenken, da ist es halt Boxen. Und wenn der eine umfällt, muss der auch wieder aufstehen, muss ein paar Sekunden Pause.
Okay.
Und beim BJJ, also beim MMA, bist du halt im Standkampf und im Bodenkampf.
Und warum machst du das?
Ich habe früher Gewichtheben gemacht und war da nicht mehr so ausgelastet für mich und habe auch gemerkt, dass mein...
Was heißt ausgelastet? Dass du an eine gewisse Grenze gekommen bist? Oder?
Genau, und auch mich nicht gefordert hat. Es hat mich nicht mehr... Also klar, ich habe die Gewichte bewegt, aber ich wollte halt mehr. Und ich habe auch gemerkt für mich, wenn ich jetzt so unterwegs war... Ich war auch sehr schnell gereizt und habe festgestellt, und bin ich zum MMA gegangen, die ersten paar Male. Und das war super. Einfach das Gefühl, die Community, ja, so die Leute, wenn du dich mit Sportlern umgibst.
Wie kamst du überhaupt? Also hast du das im Internet ausgesucht?
Habe ich mir im Internet ausgesucht, ja.
Also was ist die brutalste Kampfsport? Was hast du da gegoogelt?
Nein,
dass du ausgerechnet da gelandet bist.
Ich habe geguckt, was ist das, was ich mir vorstellen könnte. Und das habe ich dann gefunden. Und dann war ich beim Probetraining.
Okay.
Und das Probetraining hat mich dann nochmal umgehauen, weil weil ich dann gleich ohnmächtig war.
Ja, und das heißt, du suchst jetzt etwas, was dich körperlich richtig auslastet.
Was mich körperlich, geistig und für mich selber auch. Ich habe halt festgestellt, auch für Sachen, die mich vorher aufgeregt haben, wo ich einfach gesagt habe, oh, das stört mich jetzt, das konnte ich völlig ignorieren. Weil
das heißt, du bist insgesamt ruhiger geworden.
Absolut, ja. Ich weiß ja, was ich kann.
Ja, und der Aspekt, dich verteidigen zu können, hat keine
gehörte
Rolle.
Auch dazu, ja. Ein bisschen, also verteidigen zu können, sondern einfach zu wissen, warum, also muss ich das jetzt? Es gibt ja auch Situationen, man kann ja auch Sachen aus dem Weg gehen. Ja? Und das habe ich auch gelernt. Einfach für sich selber, man kann ja Sachen provozieren oder einfach feststellen, okay, macht das jetzt Sinn, macht das jetzt keinen Sinn?
Erklären wir es mal genau. Das heißt, du fühlst dich jetzt natürlich kompetenter, irgendwo in einen Konflikt zu kommen und den positiv zu bestehen, aber du hast eine andere Umgangsform mit Konflikten.
Ja, absolut. Ich habe super gelernt mit anderen, weil auch bei diesen Sportarten, das sind ja alles verschiedene Personen. So, es gibt Leute, die sind total verbissen. Es gibt andere, die machen es nur, um halt ihre sportliche Grenze ein bisschen zu testen. Es gibt andere, die machen Wettkämpfe. Und da trifft man ja auch mit so verschiedenen Menschen zusammen. Und da habe ich auch gelernt, mit anderen besser umzugehen. Einfach für mich selbst.
Toleranter zu werden.
Toleranter
zu werden. Leute besser einschätzen zu können auch.
Besser einschätzen zu können, genau. Und auch Leute nicht zu unterschätzen. Ja. Weil das hat mir schwer gefallen. So, ich hab gedacht,
das heißt, du wirst dich selber als ein bisschen großspurig bezeichnen.
Ich war eine Zeit lang ein bisschen, ja, genau.
Und das hat dich wieder runtergeholt.
Absolut, ja klar. Wenn da jemand ist, der die Hälfte ist von einem und man ist plötzlich auf dem Boden und weiß nicht mehr wohin, da dachte ich so, okay. Also dann ist es, weil die Technik einfach so gut funktioniert, nicht die Kraft, sondern die Person hat einfach eine super gute Technik, lange Biss, die hat viel gearbeitet dafür, bei diesen Sportarten muss man halt auch viel.
Wie oft trainiert man da?
Man kann 5-mal die Woche gehen.
Wie oft gehst du?
Ich bin gegangen immer, Oh, wenn ich es geschafft habe, viermal die Woche, locker, ja. Mhm. Und man hatte Arbeit, ja.
Und wie groß ist da die Community in Berlin?
Riesig. Also sie wird immer größer. Wir haben angefangen, erst gab es ja MMA Berlin, gibt es Fenris, das Fenris Gym, das ist in Kreuzberg. Spitfire gibt es, Boxtempel Berlin ist in
Wie viele Leute schätzt du, machen das in Berlin?
Oh, das kann ich nicht sagen. Aber viele, viele, also viele Männer und jetzt und die Frauen ziehen viel hinterher.
Wie viele Frauen gibt's?
Ich denke bestimmt schon
10%, 20%?
20% bis 30%. Gute Frauen, ja. Mhm. Die auch Wettkämpfe bestreiten, die sehr gute Wettkämpfe bestreiten, ja.
Du sagst, es hat dich irgendwie runtergeholt, man ist irgendwie bescheiden, aber gleichzeitig wird man ja auch, fühlt man sich auch größer, oder? Weil man weiß, was man alles mehr kann, oder?
Nee, man fühlt sich nicht größer, sondern man sieht halt Sachen aus einem anderen Blickwinkel. Also ich fühle mich überhaupt nicht, also ich würde mich nicht allmächtig fühlen, sondern einfach, man weiß, jetzt mal ein Beispiel, da ist jetzt jemand und der pöbelt herum und der schreit herum und so und ja gut, aber was hat er gemacht? Er schreit ja nur herum. Früher hätte mich das vielleicht aufgeregt, aber dann, okay. Dann.
Aber wusste er genau der Punkt, was es jetzt anders macht? Was hat der Sport mit dir gemacht, dass du darauf jetzt anders reagierst?
Viel, viel ruhiger. Mich viel, viel ruhiger, ausgeglichener.
Okay.
Und auch mein Blick auf alles viel klarer. Ja, ich würde mal sagen klarer.
Das heißt, die Menschen regen dich nicht mehr so auf?
Überhaupt nicht. Mein Umfeld nicht mehr, nein. Ich bin so tiefenentspannt, ja.
Mhm. Und ich glaube, womit hat das genau zu tun? Also
mit der
körperlichen Fitness.
Ja, mit der körperlichen Fitness, mit der geistigen Fitness, weil es ist ja nicht nur auf dem Boden liegen und rumrollen, sondern es ist ja auch, wo greife ich hin, wie gehe ich weiter? Und man entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ich habe ja auch Wettkämpfe gemacht, ich bin ja in die Schweiz geflogen und für mich ist es halt schwer, weil ich sehr schwer bin und Frauen in meiner Gewichtsklasse gibt es nicht viele. Und die Frauen, die es gab, naja, die haben natürlich einen richtigen Hammer. Und das war einfach super, schon die Vorbereitung darauf, ja, mit meinem Coach, mich vorzubereiten, immer treffen, den Fokus darauf setzen, einfach für sich selber ein Ziel haben und da, ja, da wird man immer entspannter. Man hat einen Fokus, man weiß, wo man hin will und man fördert sich halt selbst, ja.
Okay, das heißt, man hat ein Selbstbewusstsein und dieses Selbstbewusstsein führt dann dazu, dass man einfach souveräner wird und
ja.
Und ja. Jetzt hast du diese Fähigkeiten, hast du die auch schon mal angewendet außerhalb des sportlichen Bereichs oder musstest du die schon mal anwenden? Jetzt, wir reden über deinen Job, reden wir später, aber ich rede jetzt einfach vom Alltag. Wenn du durch Berlin gehst.
Im Alltag musste ich mal anwenden, da musste ich jemanden helfen und bin dazwischen gegangen, als sich mehrere Männer auf eine Frau gestürzt haben. Die wollten sie überwältigen und wollten sie auch ins Auto zerren. Und es war in Kreuzberg gewesen und dann bin ich hin und dann habe ich nach ihr gegriffen, sie aus dem Auto gezerrt und habe durch meine souveräne Ausstrahlung aber auch und durch mein Auftreten habe ich halt Leute rangepfiffen, die mir helfen sollen. Und dann habe ich den Typen halt der Hauptakteur, den Hike halt weggeschubst. Ja.
Das heißt, kämpfen können heißt dann nicht kämpfen, sondern man weiß, man könnte es, aber man versucht es zu vermeiden, oder?
Ja, genau. Man lernt halt viel, viel besser als deeskalierend. Auch für alles, was es gibt. Deeskalierend ist viel, viel besser als aktiv Stress hervorzureden.
Dann kann ich mir vorstellen, man hat jetzt das so oft geübt, dass man auch vielleicht auch mal denkt, das würde ich auch gerne mal zeigen und anwenden. Das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, aber ist es nicht so, dass man auch mal denkt, ich würde mal in der Situation auch mal ausprobieren, ob es noch funktioniert? Selbstverteidigung?
Nee, gar nicht. Dafür hast du ja, wenn du trainierst, hast du ja Sparring. Also du hast ja beim Training.
Gibt es denn welche, die das irgendwie die das ins andere Leben übertragen wollen oder die streitlustig sind, die das dann verwenden?
Bestimmt, gibt es. Also ich denke, da gibt es genug. Ja. Mhm. Große Egos gibt es immer.
Aber die Ehre, sag ich mal, dieses Sport ist es, das eben genau nicht zu machen.
Richtig. Weil man möchte ja den Sport auch souverän vertreten. Und nicht in eine Schande ziehen. Weil das ist ja, also man wird von vielen Leuten wird das sowieso schon so grenzwertig gesehen, ja. Wer so keine Ahnung hat, dann heißt es so, ja, die sich auf die Fresse hauen, aber was da eigentlich hintersteckt, das Training, das überhaupt sich dahin jedes Mal, auch wenn man mal einen blauen Fleck hat, halt über den blauen Fleck hinüber zu gucken. Denn auch wenn man mal verliert, ich meine, viele kennen das, wenn man verliert oder mal nicht Erster wird, das macht schon was mit einem. So. Und dann die Sicht darauf zu kriegen, okay, ich habe jetzt verloren. Also muss ich noch mehr üben, muss ich noch besser werden. Oder auch wenn ich mal jetzt eine Faust ins Gesicht gekriegt habe, habe ich nie gedacht, der hat mich jetzt gehauen, sondern einfach, ich habe schlecht gedeckt. So. Und das ist ja auch so ein Blick darauf. Ich könnte ja jetzt sagen, ja, okay, der hat mir jetzt ins Gesicht gehauen, weil der jetzt böse ist zu mir oder weil der einfach zu eifrig ist. Nee, ich kann es ja auch so sehen, ich habe einfach schlecht gedeckt. Ich habe nicht gut getrainiert, mich zu verteidigen in dem Moment. Und das kann man im Sparring, also mit mehreren hat man auch unterschiedliche, nicht welche in der gleichen Gewichtsklasse. So. Und damit kann man auch viel, viel mehr trainieren, viel, viel mehr lernen und auch über andere lernen. Ja.
Jetzt sagst du selbst, du bist und warst auch schon vor dem Sport eine große, starke Frau. Hast du dich immer schon so empfunden als groß und stark oder ist das eine Stärke, die du dir antrainiert hast?
Das ist eine Stärke, die ich mir antrainiert habe, ja. Es gab eine Zeit lang, da habe ich mich natürlich nicht so gefühlt, weil ich halt auch sehr, also ich bin sehr grob, ich war immer sehr grobmotorisch und viele, dadurch, dass ich so Kraft habe, war das immer schwierig, auch mit anderen. Mhm. Da wurde oft gesagt, du bist zu grob oder sonst. Und durch Sport habe ich auch viel gelernt, halt auch mit meiner Kraft umzugehen. Mhm. Und ja, dann habe ich mir das angelernt. Und auch natürlich durch einen mega Freundeskreis, der mich auch immer gepusht und souverän auch zu jeder Veranstaltung kommen, die so. Und das hat mir auch viel geholfen, ja.
Gehst du, wenn du durch Berlin gehst, mit anderen Augen durch Berlin? Siehst du Konflikte anders? Siehst du sie eher kommen oder hast du da ein anderes Auge für als vorher?
Ja, absolut. Ich sehe, bei manchen Sachen sehe ich schon von Weitem, was da auf uns zukommt, ja. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich in die Richtung gehe oder sage, okay, das gehe ich halt woanders hin, ja.
Und wofür entscheidest du dich meistens?
Woanders hinzugehen. Weil es mir gar nicht wert. Manche Konflikte, die ja auch bestehen, ja. Wenn man sich da einmischt, dann ist man ja trotzdem ein Buhmann. So, es gibt Pärchen, die...
Aber du könntest ja theoretisch helfen, anders als andere.
Ja gut, aber wenn ich jetzt helfe, ja, und dann sagen wir mal, jetzt ist ein Pärchen, das sich streitet und ich helfe und zum Schluss dann erzählen sie mir, warum ich mich ja einmische, so, weil die streiten sich halt immer, das sehe ich ja auch nicht. Also ich weiß ja nicht, ob die sich immer gestanden. So, natürlich kann man immer fragen. Oder wenn, worst case, Telefon in der Hand nehmen, Polizei holen. So, wenn ich irgendwas sehe, wo ich wirklich sage, okay, das geht gar nicht, also was für mein Empfinden überhaupt nicht funktioniert, ja, so, oder jemand natürlich auch um Hilfe schreit, also man muss nie in den offenen Konflikt gehen. Eigenschutz ist immer A und O. Man muss sich immer selbst erstmal schützen. Aber ein Telefon in der Hand nehmen und die Polizei holen, das tut keinem weh.
Jetzt reden wir mal über eine Situation, bevor da ein Streit ist, also bevor es da gewalttätig wird. Wenn du siehst, es wird jemand angepöbelt. Wir haben in Berlin jeden Tag einen queerfeindlichen Überfall. Das heißt, es passiert dauernd. Und wenn du jetzt dabei bist, bevor sowas passiert, wenn du siehst, da wird jemand in der U-Bahn beispielsweise gemobbt oder da ist eine Clique, geht auf jemand los und noch gar nicht unbedingt körperlich, aber es könnte dazu kommen. Ist das eine Situation, wo man noch eingreifen sollte?
Also man kann da eingreifen, ist aber natürlich auch die Sache, wie selbstsicher ist man in diesem Moment.
Es gibt gerade Kampagnen, die sagen, schau nicht weg, man soll was gegen Queerfeindlichkeit tun, aber was macht man konkret?
Genau, was macht man konkret? Also sagen wir jetzt eine queere Person, fünf Akteure, die queere Person angreifen, beleidigen.
Das sind fast immer junge Männer und die gehen jetzt auf eine Person los. Was also pöbeln die oder rufen der was hinterher oder kommen der immer näher?
Genau, dann könnte... Wie gesagt, ist die Sache, wie man halt auch für sich selber empfindet. So, man kann natürlich mehrere Leute noch dazu holen, um diese Person natürlich zu schützen oder so tun, agieren, als wäre man eine Gruppe. Man könnte die queere Person natürlich auch ansprechen und sich einfach dazustellen, weil es sieht immer besser aus, 2 gegen 5 ist immer anders als 1 Person gegen 5. Man kann dem auch hinterhergehen, wenn man sich natürlich selbst nicht in die Gefahr bringen will, kann das beobachten, kann auch da die Polizei holen, weil auch das... Es muss ja nicht nur mal ein körperlicher Übergriff sein.
Ja, genau.
So, wann ist die Grenze zwischen Bepöbeln, Mobbing? Mobbing fängt ja auch bei der Psyche an. Und auch da kann man der Person einfach helfen, indem man nicht wegschaut. Das ist richtig. Aber dazwischen gehen würde ich immer abraten, wenn man sich nicht selbst sicher ist.
Dann hast du gesagt, das Beste ist deeskalieren. Wie kann ich so eine Situation deeskalieren, wenn ich nicht körperlich eingreifen möchte?
Man kann mit dem Personen auch sprechen und sich selbst ein bisschen klein machen.
Wie geht das?
Indem ich jetzt sage, ja, ihr seid 5, das ist eine Person, kommt ihr euch nicht ein bisschen schäbig vor? Man kann ja also ins Gespräch rein, ja, man kann auch natürlich mit der Person, mit der queeren Person jetzt sprechen und kann auch sagen so, ey, Gustav, auch wenn er nicht Gustav heißt, oder so, Mensch, wo willst du denn hin? Und dann kann man den
also
einfach
ein bisschen ablenken.
Genau, einfach ablenken.
Die Schärfe rausnehmen.
Richtig, einfach mitnehmen und so. Und wie gesagt, wenn es 2 sind und auch mehrere Leute auch hingucken, dann kommen meistens die Akteure von ab. Wenn man natürlich wegschaut und das einfach machen, also einfach lässt, dann werden sie es immer wieder machen, weil sie immer das Gefühl haben, das ist richtig, was sie machen. So. Muss man aber auch abschätzen, ob es eine Gruppe ist, die das nur so ein bisschen macht, um sich halt selber zu profilieren, oder ob es eine Gruppe macht, weil jetzt richtig Hass im Wege ist. Und wenn Hass im Wege ist, also und die auch schon anfangen, vom Verhalten her richtig grob zu werden, wegstellen, Telefon in der Hand nehmen, Polizei holen. So. Okay. Aber nicht weggehen, sondern dem vielleicht vom Weiten immer noch verfolgen, sagen, wo, wie, dass die Person nicht alleine ist. Manchmal kann man ja auch mit Blicken sagen, dass man da ist. So, und das ist ja schon, das hilft manchmal auch.
Du bist Berlinerin?
Ja.
Bekommst du mit, dass sich die Situation für queere Menschen da verschlechtert hat in den letzten Jahren? Also das, was in der Statistik ist, erfährst du das im Leben auch?
Also ich muss sagen, dass ich finde, dass für queere Menschen sich einerseits super verbessert hat, ja, also viel, viel offener alles ist, ja, also zu meiner Zeit, als ich 16, 17 war, das war schwierig.
Ja, frag mich mal.
Ja, genau, so und über die Jahre ist es halt auch viel, viel besser geworden, aber ich weiß, dass es Bezirke gibt und Ecken, wo es für queere Menschen sehr, sehr schwierig ist. So,
ja, selbst in den, selbst, ich meine, wo im Nollendorf-Kiez, selbst da, wo man ja denkt, es ist einer der wenigen Quadratmeter in Deutschland, wo es kein Problem sein dürfte, gibt es auch dauernd richtig Probleme.
Ja, das sind Welten, die aufeinandertreffen, leider Gottes. Und leider ist es so, dass der Zwischenpunkt nicht gefunden wird, weil die eine Seite findet halt sich im Recht, ja, so, oder versteht das Leben des anderen nicht. Und da ist auch kein, also ich finde das keine Zusammenführung. Ich finde da die Zusammenführung, ja genau, da müsste es eine Zusammenführung sein. Einfach mal, dass diese Berührungsangst weg ist. Und im Geheimen.
Wie könnte man das machen? Wie könnte man Berührung Menschen zusammenbringen?
Naja, CSD zum Beispiel ist super. Ja, CSD ist eine große Parade, obwohl sie langsam ein bisschen Kommerz wird. Früher war es ein bisschen auch, anders. Ne? Ja, also früher war es der Sinn da drin, jetzt ist es sehr Kommerz. Und sowas zum Beispiel, oder auch gibt ja auch so Kiez-Treffpunkte, und man könnte ja auch für den Bezirk, also ich komme ja aus Pankow, und bei uns, also wenn ich mal eine queere Person bei mir sehe, muss ich mal ganz, also eine Transperson, das ist ganz, ganz selten, so auch Richtung Brandenburg raus, auch sehr selten, so, weil die Person, also die, auch so Brandenburger Richtung, die haben halt auch Angst, die kennen das nicht, ja, so. Und so eine Zusammenführung, ja, das ist halt schwierig. Wie kann man das am besten machen? Und ich finde zum Beispiel so Clubszene, Techno-Szene, ja.
Da reden wir gleich noch drüber, genau.
Was? Elektro-Szene, also, aber die Musik in Richtung, ja. So,
Musik kann da viel machen, sagst du.
Absolut viel. Weil das sind so, genau, Elektro-Clubs sind so Safe Space, wo halt egal, wer da hinkommt. Ja, ob du trans bist, queer bist, ob du Flinter, gibt ja, ob du deutsch bist, ob du heterosexuell bist, also es trifft dich ja alles zusammen, weil sie die Musik genießen wollen. Und da ist es ja auch egal, was für eine sexuelle oder wie man oft. Und es gibt bei den Elektrobereichen auch ganz wenige Übergriffe.
So. Da reden wir gleich noch drüber. Ich möchte noch ganz kurz beim Thema Straße bleiben und Sicherheit. Das Schwutz bietet Selbstverteidigungskurse für Queers an. Findest du das sinnvoll? Sollte man sich selber verteidigen können?
Ich finde es sinnvoll, weil die Menschen, die zu Selbstverteidigungskursen gehen, die haben einfach ein anderes Auftreten. Die gehen nicht in diese, genau, die sind nicht das Opfer, ja, sondern sie haben, also sie merken einfach, dass es was mit dem Selbstbewusstsein macht. Und wenn es mit mir selbst, also wenn man ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann hat man auch eine ganz andere Sicht, ja. Und wenn man aber generell sehr eingeschlossen ist, auch das Gefühl hat, oh Gott, hinter jeder Ecke könnte jetzt was passieren. Es gibt ja Menschen, die haben diese Gefühle, ja. So,
bevor wir, genau, über den Türsteherjob, reden wir noch ein bisschen übers Feiern. Du warst nicht nur im Berghain-Türsteherin, sondern auch in der Busche.
Ja.
Es wird so viel übers Berghain geschrieben und wie unique und wie einzigartig. Und ich finde, die Busche ist doch genauso einzigartig. Oder so ein Club wie die Busche gibt es doch auch weltweit nicht. Oder ist doch auch eine ganz eigene Welt, die ist nirgendwo. Ich wundere mich, wenn alle immer über dieses Berghain-Phänomen schreiben, dass nicht jemand mal diese Gegenwelt, ist ja eine Gegenwelt, oder? Das Busche ist doch, finde ich, das Gegenteil, oder?
Ja.
Bin ich da falsch?
Absolut.
Beschreib mal ein bisschen, was für dich die Busche ist und was die Busche ist. Für alle, die jetzt zuhören, nicht aus Berlin sind und noch nicht da waren.
Die Busche ist, ich glaube, genauso alt wie das Schwutz. Und das Schwutz, also Schwutz ist mega, ja. Und die Busche ist halt, weil früher in der Busche.
Schwutz ist das queere Zentrum, wo auch der queere Club, wo die ganzen Partys stattfinden.
Genau. Und die Busche ist genauso queer.
Aber kommerziell halt, ne? Das Schwutz ist community-owned quasi und die Busche ist eine richtige Disco, eine ehemalige Ost-Disco. Und ist es irgendwie heute noch, kann man das so sagen?
Ja, genau, mit Schlagerparty drin. Ja, jetzt machen sie indische Partys. Genau, jetzt haben sie mit indischer, jetzt haben sie, also da ist schon sehr kommerziell. Ja. Aber ich finde, in der Busche haben viele lesbisch-schwule Menschen ihren Anfang genommen, weil sie sich das erste Mal getraut haben, da drinne so Händchen zu halten oder sich zu küssen oder einfach so offen zu sein.
Ja, es hat was, ja, es hat was total Liebenswertes irgendwie. Also wenn nicht, weil ich lange nicht mehr da war, die Leute gehen schön miteinander um, oder? Und,
ja,
das, und was ich vor allem da erlebe, was ich ganz selten erlebe, dass Schwule und Lesben wirklich da eine Gemeinschaft sind. Dass das wirklich nicht nebeneinander passiert, sondern miteinander. Ich glaube, es gibt wenige Clubs, wo das so ausgeglichen ist, oder?
Was Richtig. Früher war es so in der Busche, dass man wie so eine unsichtbare Linie hatte. Also auf der einen Seite war die schwule Community, auf der anderen Seite die lesbische Community, und das hat sich über Jahre aber total
Aber immerhin gibt es die beide. Ich meine, es ist ja im Berliner Partyleben eine Seltenheit. Es gibt unheimlich viele schwule Partys, aber dass es jetzt wirklich Schwule und Lesben, dass das jetzt so ausgeglichen ist, das fand ich schon bemerkenswert. Warum ist das Richtig. So?
Und was ich auch gut fand, viele Heterosexuelle, die sich das auch dann reingegangen sind, immer mit ihren Freunden, und die einfach total aufgeblüht sind, weil es war alles, also es vermischt sich einfach zusammen, ja. Genau, weil es so liebenswert ist. Weil
es ist im guten Sinne uncool, kann man das so sagen?
Genau, im guten Sinne uncool. Keiner redet drüber, aber alle sind so drinne.
Ja, genau. Und die gibt's noch, und das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, an der Tür eine ganz andere Herausforderung, weil da geht's nicht darum zu selektieren, sondern um.
Nein.
Genau, das heißt, also jeder, also da kommt quasi, ne, also ein bisschen als im Berghain kommt, da muss man sich ja keine allzu großen Sorgen machen, dass man da nicht reinkommt, aber warum braucht man da trotzdem eine Tür?
Weil es auch viele Gäste gibt, da ist ja an der Seite noch das Matrix, und viele Gäste, die zum Beispiel im Matrix nicht reingekommen sind und die würden gerne in die Busche gehen, und die muss ich einfach sagen, die werden dann einfach verloren, ja. Und viele Männer, die dann halt auch auf Brautschau sind, die sind dann in der Busche halt.
Das heißt, man schützt die Heten vor sich selber?
Ja.
Okay, und wie ist dann die Fangfrage, um rauszufinden, bist du heteros? Also ich kenne ja so einen Club, das gefällt, du weißt schon, was das heute für eine Party ist. Ist das so die Frage, die man dann stellt?
Nö, man sagt ganz offen, das hier ist ein lesbischen Schwulenclub, möchtest du rein, möchtest du nicht rein? Und viele sagen dann, oh, okay, nee, ist jetzt nicht die Vorstellung, okay. Und dann kommen sie nicht rein. Aber viele sagen auch natürlich, ja, erste Mal. Mhm. Und dann kommen sie rein, und dann ist es halt so liebevoll, man geht so in den ersten Floor, da ist dann so schöner Mainstream-Techno, ja, und hinten hat man dann die Schlagerparty, und dann nach einer halben Stunde sieht man alle bei dem Schlager tanzen.
Wie schön. Nein, es wird gesagt, im Berghain ist eine Utopie, aber ich finde, in der Busche ist auch eine Utopie, und ich finde es schade, dass man das nicht mehr vergleicht. Aber es gibt ja quasi fast keine Überschneidung vom Publikum, oder?
Nee. Gibt es nicht, nein.
Gibt's null, ne? Ja.
Das ist
nicht spannend, dass es so zwei völlig verschiedene Welten gibt, die beide schon so lange existieren, die beide queer sind, auch aus einer langen Tradition heraus, und die sich quasi überhaupt nicht begegnen?
Ja.
Zwei Planeten irgendwie?
Genau, zwei Planeten, die sich umeinander drehen, aber irgendwie nicht miteinander so.
Ja, ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele einfach auch Angst vorm Berghain haben. Viele haben auch so.
Naja, das ist ja auch. So. Da gibt es ja auch Grund für, ja?
Naja, gibt es ja
auch Grund. Nein, ich meine, da muss man ja auch erstmal reinkommen. So, reden wir auch gleich drüber. Aber das ist ja klar, dass das Respekt erzeugt, oder?
Genau, ist klar, dass es Respekt erzeugt, aber so Angst oder die auch eine falsche Vorstellung haben. Mhm. Und mit der Busche ist auch, dass auch viele, das ist einfach so lustig, weil der Laden besteht so lange schon, das ist immer das gleiche Team seit x Jahren. Mhm.
Wird da immer noch, ich war da ganz, in der DDR war das ja ein Ausbildungsberuf, DJ, ne? Dann hat das quasi gelernt, und da wurden das Plattenauflegen, da wurde auch gesagt, jetzt kommt die neue Scheibe von, keine Ahnung, von, weiß ich jetzt nicht, von Queen oder so, ja? Ist das heute noch so, dass man da, dass die DJs jetzt ankündigen, wen sie gleich spielen?
Habe ich noch
in den 90ern.
Ja, in der Schlagerecke machen sie es noch, ja.
Also, die Busche. Dann warst du auch im Soda-Club, im Ava-Club, das sind eher Hetenläden, ne?
Na, Soda-Club ist eher so heterosexuell, genau. Und so. Aber da war ich immer für einen privaten Partyveranstalter,
okay.
So 16-Plus-Partys, also so Studi-Partys, pubertierende Kinder, die das erste Mal feiern gehen, so wirklich.
Und dann treffen sie dich.
Und dann treffen sie mich, genau. Weil es gibt nicht viele Frauen, die das dann so in Richtung. Weil viele Mädels probieren halt Alkohol zu schmuggeln, weil bei Türstehern ist es natürlich.
Ach so.
Ja.
Ah ja, genau. Da musst du brauchst eine Frau, die dann abtasten.
Genau.
Ja. So. Und warum gibt es so wenige Lesbenpartys in Berlin? Oder es gibt auch wenige. Also, ne, wenn ich überlege, was es an schwulen Partys gibt, also wenn ich mir die Siegessäule angucke.
Also, wenn ich das jetzt so ganz salopp sagen würde, weil Schwule Geld ausgeben und Lesbische nicht.
Es ist so einfach.
Das ist leider so einfach, ja. Es gab mehrere, ich weiß, das Café Moskau hat das gemacht, gab es Lesbenpartys, LL-Tunes gab es, aber die Partys in Richtung lesbischen Frauen ist leider so, dass es immer weniger wurde. Mhm. Und bei schwulen Partys Ja, da wird einfach mehr Geld ausgegeben.
Und weil Schwule mehr Geld haben oder weil sie mehr Geld ausgeben?
Ich glaube, weil sie mehr, nicht weil sie mehr haben, sondern einfach, weil sie, wenn sie feiern, einfach ein bisschen
warum?
Lockerer sind.
Warum? Weil sie narzisstischer sind, weil sie mehr mehr auf Sexualpartnersuche sind als Frauen. Also welches, wir reden über Klischees, welches davon stimmt?
Ich würde mal sagen, dass die Partys einfach anders feiern. So, und lesbische Frauen, ist leider so, sind in
der Busche geht's doch auch.
Aber da merkt man auch bei den, dass die Schwulen mehr Geld ausgeben als die Frauen, als die Lesben, ja.
Okay.
Leider Gottes gibt es dieses Klischee und dieses Klischee wird leider bedient. Und die lesbischen Partys wohnen auch immer weniger. Es wird sich beschwert, dass es keine gibt, also dass es wenige gibt. Und wir hatten jetzt, es gab genau zum Frauentag, hat das Berghain ja auch Lesbenpartys gemacht. Mhm. Also die erste war, genau, jetzt war die zweite gewesen, super, ist super angekommen.
Echt?
Er ist super angekommen, ja. War im Lab gewesen, mega. Wir mussten Einlass.
Lab, muss man sagen, ist quasi eine Art Riesen-Darkroom, den Riesen-Cruising-Area, so kann man sagen.
Genau, kann man sagen, eine Cruising-Area, eigentlich sonst immer nur für Männer zugänglich. Und wenn gewisse Partys sind, wie jetzt zum Beispiel Frauentag oder...
Das funktioniert, also Cruising-Area, das funktioniert.
Das funktioniert, ja, sogar super.
Ist das doch ein Geschäftsmodell, warum gibt es dann nicht häufiger in Berlin, wenn das...
Ich bin nicht der Partyveranstalter. Also ich glaube,
es ist interessant, dass das, also man
ich glaube,
sagt immer, dass es typisch schwul ist, aber es ist...
Nee, es wird leider unterschätzt, dass viele Frauen, ich glaube, das wird unterschätzt, ja, dass die Frauen, also dass es nicht nur in die Richtung halt Darspielwiese gibt, sondern Frauen genauso auch sich ausleben können. Und das ist immer sehr lustig, wenn die dann reinkommen und dann sehen sie so die ganzen Sachen, die es gibt und plötzlich so die Augen gehen auf und das erste ist so zack auf so eine Liege, Ruf und hier und da, weil die sind auch kleine Kinder innerlich, ja, und man,
aber dann ist doch schön, dass die Schwulen das alles schon mal ausprobiert und vorbereitet haben, oder?
Finde ich super. Na klar.
Die lässt sich ins gemachte.
Ins gemachte Nestle, ja.
Ins gemachte. In den gemachten Sling legen können. Genau, wie kamst du ins Berghain?
Ich wurde damals über den Sport gefragt. Es wurde gesucht, also weil es nicht mehr, also weil es nicht so viele Frauen an der Tür gab und auch in der Richtung Selektion, also Kontrolle. Und dann wurde ich gefragt und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich einmal Probearbeiten gemacht und das war eigentlich ganz gut, habe ich mich angestellt, würde ich mal sagen, ja, und jetzt habe ich es 8 Jahre gemacht.
Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die man dafür braucht? Also ist es jetzt das Kämpfen können zur Not oder so aussehen, als ob man kämpfen kann oder was ist es?
Einfach die Höflichkeit mit dem Gast, weil man muss ja verstehen, so Berghain jetzt, man steht ja, also es gibt Gäste, die stehen 6 Stunden. Ja, so. Und es gibt Gäste, die werden nach 6 Stunden abgewiesen, weil wir haben
dann. Kann man sagen, die meisten oder wie ist die Quote?
Nee, das ist, kommt auf die Party an.
Okay.
So, und da gibt es keine Quote. Nein. Man sieht, also nach langer Zeit Erfahrung sieht man halt, wer passt und nicht. Und unsere Selektion gibt uns aber recht, dass die Partys immer gut sind. Unsere Gäste, die es reingeschafft haben, immer zufrieden sind, wir keinen Ärger hatten, keinen polizeilichen Ärger, keine Übergriffe und da muss die Tür halt so hart sein, ja.
Das heißt, die Selektion findet warum statt? Warum, klar, man muss selektieren, weil mehr Leute rein wollen als rein können, aber was selektiert man dann? Wen selektiert man?
Genau, man selektiert auch, es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin tolerant, aber. Ich habe kein Problem, aber. Und genau so eine Menschen muss man auch manchmal vor sich selber schützen, weil es sind ja auch Partys, die auch sehr offen sind, sexuell auch sehr offen. Und so eine Clubs wie zum Beispiel das Berghain sind dafür da, dass
sie sexpositiv, kann man sagen.
Sexpositiv, ne? Und dass sie, ich sag immer, ein Land, ein Schlaraffenland, sage ich immer für Erwachsene. Weil die ganze Woche war anstrengend, man hat gearbeitet, man ist völlig, man freut sich aufs Wochenende und dann hat man das Wochenende für sich. Ja, und dann lebt man sich halt aus. Und manche Menschen leben sich halt anders aus als andere. Und
wobei es jetzt auch nicht so ist, also ich meine, die Leute stellen sich ja vor, dass im Berghain, das ist ja nicht so, dass das ein Sexclub ist. Es gibt's auch, aber es ist jetzt auch nicht das, was das Berghain ausmacht.
Ja. Nein, aber es gibt auch Menschen, die einfach die ganze Zeit da sind und quatschen. Ja, gibt's genauso. Ja. Und die hören sich die Musik an und quatschen die ganze Zeit. Die träumen aus der ganzen Welt, treffen sich da zusammen und trinken Kaffee. Das gibt's auch.
Und woher erkennst du die Ja-Aber-Leute?
Das sieht man. Bei manchen Menschen, auch wie sie sich verhalten vorne. So, also es gibt ja auch viele, die diese Google-Anweisungen gelesen haben. Finde ja schrecklich, wenn jemand nachts steht mit einer Sonnenbrille vor einem, ja. Also
steht bei Google Sonnenbrille ja oder nein?
Ja.
Also, das ist aber dumm.
Ja. Ja. Dumm. Es ist auch dumm, vorm Türsteher zu stehen und zu tun, als will man nicht hier rein. Das ist auch dumm. Steht auch bei Google. Ja. Und auch da steht immer schwarz anziehen, ja, nicht lächeln.
Naja, also schwarz ist ja schon.
Ist schon, Mode.
Naja, aber schwarz ist schon das, was man anhat im Bergheim.
Na, weil das da steht. Ja, und weil die meisten das auch tragen. Und dem steht das auch
das
die meisten.
Das KitKat hat jetzt gesagt, trag doch mal was anderes.
Richtig.
Sag doch mal bunt.
Ja, finde ich super.
Okay, also das wäre für die Berghandtür kein Problem.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mhm. Es gab Zeiten, da waren die Leute nur bunt. Aber es hat sich halt eingeschlichen, dass
Ist es so ein bisschen nur mal sicher auch?
Ja, genau.
Also, wenn ich schwarz trage, dann kann ich nicht in irgendeine falsche Farbe haben oder
ich so. Glaube, ja, das ist immer sicher. Aber ganz oft kommen auch Menschen rein, die halt wirklich super freakig angezogen sind. Und da merkt man halt, aber sie wollen nicht, sie kommen jetzt nicht, weil sie jetzt so fame sind, sondern das ist ihre Art. Mhm. Sie sind halt bunt.
Die sind nicht verkleidet, darum geht's.
Genau, die sind nicht von ihrer Art auch verkleidet. Und viele zum Beispiel, wenn so Pärchen kommen oder Männer, die halt tun, als wären sie schwul, die dann mit ihrem besten Freund Händchen halten, das sieht man ja auch dann an der Tür. Ja,
geil. Also, die Hirten müssen jetzt schwul sein.
Genau, weil sie probieren reinzukommen.
Mhm. So. Ist ja auch gerecht. Ich meine, das finde ich auch mal gerecht, dass man.
Das ist mal fühlen, ja.
Ja, dass sie auch mal so nicht sich selbst sein sollen dürfen müssen. Also, das finde ich ja spannend. Da reden wir auch noch gleich drüber, was die Hitten im Club von den Schwulen unterscheiden. Aber erstmal, du hast dann jemand, wo du denkst, der wird keinen Spaß haben oder der wird den Spaß vielleicht auch verderben. Und dann siehst du das schon vor, wenn er in der Schlange steht oder guckst du den erst an, wenn er vor dir steht?
Nee, das sehe ich schon, wenn er in der Schlange steht. Mhm. Bei manchen sieht man das Verhalten schon in der Schlange, weil die sind ja in der Schlange auch ganz anders, als wenn sie vor einem stehen.
Mhm.
So, das sind ja manchmal auch so in der Schlange benehmen sie sich unmöglich und vor allem probieren sie dann natürlich Best Buddy zu sein. Und dann merkt man auch, wenn man die Person, es gibt natürlich, wir haben ja auch nicht immer recht, es gibt auch Menschen, die hat man abgelehnt und die total nett sind und sagen, okay, schönen Abend noch, merkt man sich aber fürs nächste Mal, dann weiß man, okay. Mhm. Aber es gibt viele, wo dann auch halt das sich auch bestätigt. Mhm. Nein.
Also, man muss sich auch Menschen gut merken können?
Das lernen, ja.
Das lernt man, also ich kann mir Menschen ganz schlecht merken. Also wie lernt man das?
Ja, ich lerne mir schon, wenn einer zu mir Arschloch sagt.
Das merke ich mir auch. Aber wenn da eine Schlange von 8 Stunden ist, dann sind das ja, weiß ich nicht, wie viele 100 Leute. Und dann die.
Aber so viele Absagen gibt es nicht.
Mhm.
Es dauert halt natürlich, beim großen Club dauert es natürlich auch der Einlass und so, ja. Und Menschen, die halt wissen, na, die freuen sich halt, wie gesagt, die ganze Woche drauf, ja. Und die warten auch ihre 2 Stunden. Mhm. Und wenn es kalt draußen ist, verstehe ich auch jeden, der nach 2 Stunden da steht und durchgefroren ist. Ja. So. Ja. Und dass da manchmal die Synapsen auch ein bisschen langsamer sind, verstehe ich auch total. Aber es gibt Menschen, die sollten halt nicht in so eine queeren Clubs rein oder in so offene Clubs, weil
das
sie.
Das heißt, ist es wirklich eure Policy, dass ihr da einen Safe Space bewahrt?
Ja.
Ist das erklärtes Ziel der Tür?
Ja, absolut. Weil es gibt ja auch nicht nur schwul, lesbisch, intersexuell, sondern es gibt ja auch Menschen zum Beispiel auch religiös und die zum Beispiel reinkommen und dadurch haben wir haben ja Fotoverbot, Videoverbot und die einfach selbst sein können. Sie können einfach mal kurz durchatmen und einfach nur einen Abend genießen.
Mhm.
So.
Weil sie nicht beobachtet werden, weil niemand das festhält.
Gibt ja auch Stars, die kommen, also Stars in Anführungszeichen, Menschen, die berühmt sind in ihren Ländern, aber bei uns so. Und die einfach mal einfach sie selbst sein können. Und ich glaube, dass so eine Safe Space sind total wichtig.
Also Safe Space für alle und dann hast du ein Gespür dafür, wer in diesen Safe Space nicht reinpasst oder an dem Abend nicht reinpasst und wie geht man dann damit um? Wie sagt man das denen?
Ich finde zum Beispiel total wichtig, keinen Menschen abzuwerten. Ja, so, es gibt ja so an Türen, habe ich auch schon selbst erlebt, so, dann wird man von oben bis unten so noch beäugt.
Hast du selbst mal in der Berghain-Schlange gestanden und nicht reingekommen?
Nee, ich war mit
Aber wäre das nicht mal eine gute Übung?
Also wo ich gearbeitet habe, da habe ich angefangen zu arbeiten und habe mich selber angestellt, aber da habe ich Ärger gekriegt, dass ich mich angestellt habe.
Echt?
Ja. Ich habe gesagt, ich bin privat jetzt da, dann stelle ich mich jetzt an. Und dann haben meine Kollegen gesagt, du arbeitest aber hier, du stellst dich jetzt bitte nicht an.
Aber stehen und Zeit dafür investieren ist das eine, das nicht wissen, ob man reinkommt, ist das andere. Aber in der Situation warst du natürlich nie.
Nee, nicht im Berghain, aber schon in anderen Clubs, na klar. Also ich gehe ja auch woanders hin, ja. Aber ich bin auch schon mal abgewiesen worden. Und ich finde, das ist
Ist das eine positive Erfahrung oder ist es eine Erfahrung, die man positiv für sich drehen kann?
Also ich sag mal so, wie ich abgewiesen wurde, fand ich nicht positiv, weil ich fand die Art und Weise von der Person nicht in Ordnung und habe für mich halt festgestellt, so möchte ich keinen behandeln. Und das mache ich auch nicht. Also jeden, den ich abweise, sage ich, tut mir leid. Also tut mir leid, heute nicht. Das heißt ja nicht für immer, das ist nichts Persönliches. Und ich finde, das ist eine ehrliche Aussage.
Mhm.
Aber wenn ich jemanden von oben bis unten abwerte, indem ich den schon von oben bis unten so anstarre, finde ich, das ist Abwerten. Und so möchte ich nicht behandelt werden, so möchte ich auch keinen behandeln. So wurde ich behandelt und so habe ich halt gelernt, dass ich das nicht machen möchte. Ja, fand ich gut. Also fand ich jetzt im Nachhinein, fand ich das natürlich gut. In dem Moment fand ich es doof.
Das heißt, ihr seid total entscheidend dafür, ob die Party gut wird, kann man das so sagen?
Ja.
Wer ist denn, jetzt gibt es die Frage, wer ist denn wichtiger, die DJs oder die Türsteherin?
Die Türsteher.
Wichtiger als die DJs. Das heißt, wenn am Abend ein schlechter DJ wäre, das wäre nicht so schlimm, wie wenn ein schlechter Türsteher wäre.
Ja, weil dann ist die Gefahr, also egal in welchem Club, wenn da jemand drin ist, der querschießt, ich sag nur Pfefferspray-Angriff oder so eine Sachen, dann kann man den
Laden. Okay, aber erstmal abgesehen von der Sicherheit, jetzt nur von der Selektion, von der Zusammenstellung des Partypublikums. Würdest du auch sagen, da ist der Türsteher, die Türsteherin wichtiger als der DJ?
Natürlich. Ja, also DJ ist schön für die Musik und aber trotzdem, wenn.
Sagst du das den DJs auch mal so, hey, wir sind hier die eigentlichen?
Ja.
Was sagen die? Was sagen die?
Na, es gibt manche DJs, die
das nicht so sehen.
Die das Gefühl haben, dass sie halt allmächtig sind und manchmal muss man die Person auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholen. So, weil es gibt auch DJs, also die sind auch nur angestellt. Mhm. Sie sind auch nur eingeladen. Sie sind nur Gast des Ladens. Mhm.
Und austauschbar, Fragezeichen?
Und austauschbar.
Mhm. Dann haben wir festgestellt, es gibt, also Berghain ist der wichtigste Techno-Club der Welt. Das ist definitiv der wichtigste Club in Berlin. Ins Berghain reinzukommen ist für fast alle Leute, die nach Berlin kommen, das Wichtigste oder mit das Wichtigste, was man dort erleben könnte. Und du bist in der Position, das zu entscheiden, ob es geht. Das ist eine Wahnsinnsmacht.
Ja.
Man sagt, wenn man Leuten Macht gibt, erfährt man, wie sie wirklich ticken. Was hast du über dich selber erfahren durch die Macht, die du da hast?
Also man sagt, ich bin die Nette. So, ich sehe das gar nicht als Machtposition, im Gegenteil. Also
ist es aber. Es ist de facto etwas, und zwar eine der wenigen Machtdinge, die du dir nicht mit Geld kaufen kannst.
Genau.
Ja? Also ich kann mir vorstellen, ich war noch nie im P1 in München, aber ich glaube, wenn man da irgendwo mit dem Porsche vorfährt, ist das irgendwie nicht schlecht. Ich kann, im Berghain ist es nicht nur scheißegal, sondern doof, das irgendwie zu erwähnen. So, ja. Diese Machtposition, die du hast, oder dieses Privileg, über das du entscheidest, ist etwas, was man nicht mit Geld kaufen kann, sondern was nur mit deiner Entscheidung zu tun hat. Und das ist doch eine, wieso kannst du sagen, das ist keine Macht?
Na, für mich, also ich finde, na klar, es ist eine große Situation. Also ich kann der Person die Party, also das Wochenende total versauen. Ich kann der Person natürlich auch das schönste Wochenende der Welt machen, ja, mit meiner Entscheidung.
Genau.
So, finde aber immer, dass es das Auftreten auch des Gastes. So. Also,
oder der hat ja nicht viel Chance. Der steht da irgendwo stundenlang und ist dann ein paar Sekunden und wird gemustert.
Genau, aber wenn der vor mir steht halt mit einer Sonnenbrille ein paar Sekunden oder starrt halt auf dem Boden ein paar Sekunden oder ist halt auch, man merkt ja auch manchmal die Ausstrahlung oder der hat sich schon in der Schlange total betrunken, jetzt sagen wir mal so, das sind ja auch so ausschlaggebende Kriterien, wo ich einfach sagen muss, das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Aber
so.
Das ist ja in keinem Club, das ist ja auch, selbst bei der Lufthansa geht das ja nicht. Also
wenn ja, aber trotzdem machen sie es. Und wundern sich denn, dass sie nicht reinkommen. Also das ist ja auch ganz oft, dass es viele Sachen gibt, wo man weiß eigentlich, dass es so nicht ist und es trotzdem gemacht wird.
Aber jetzt Macht. Das heißt, du, klar, du bist freundlich, aber trotzdem
Bestimmt. Macht
das doch was, wenn man Macht hat. Was macht das? Ist das nicht auch ein bisschen geil?
Oh, nee. Nee? No, oh, nee. In die Richtung gehe ich gar nicht. Nein.
Gibt es Leute, die so ticken?
Ja, bestimmt. Gibt viele, so auch in anderen Clubs, klar. Mhm. Aber für mich, also habe ich überhaupt nicht.
Das heißt, das ist wirklich, ich möchte den Job machen. Meine Aufgabe heute ist es, eine möglichst gute Party-Crowd zusammenzustellen. Ja. Wird das dann auch gespiegelt? Würde man sagen, merkt man auch, okay, heute hat es geklappt, manchmal hat es nicht so geklappt? Kann man
das kann man sagen, na klar.
Ja?
Ich hatte mal eine Situation mit einer Kollegin, da waren zwei Mädels, ich glaube, die kamen aus England und die haben wir erst abgelehnt. Aber ich fand die eigentlich, ich hätte die gerne reingelassen. Dann haben wir uns geeinigt und ich habe gesagt.
Was heißt geeinigt?
Na, ich habe gesagt, ich habe ein Veto eingelegt. Manchmal, es ist ja nicht immer, dass man der gleichen Meinung ist. Mhm. Und ich habe gesagt.
Das heißt, ihr seid quasi eine Art Jury da vorne.
Man kann sich auch miteinander besprechen, natürlich. Mhm. Es ist ja nicht immer, dass man das gleiche geführt hat. Manchmal weiß man ja auch, dass der Gast total in Ordnung ist, aber der Kollege, mit dem ich arbeite, oder die Kollegin, hat gesagt, dass der Gast sich zweimal daneben benommen hat. Mhm. So, das kann ich ja nicht wissen. Wir haben ja unterschiedliche Schichten auch miteinander. Mhm. Und ich habe aber gesagt, ich würde sie gerne reinlassen. Meine Kollegin hat gesagt, okay. Mhm. Aber wenn was schief geht, muss ich sie auch rausholen.
Oh.
So, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war super. Die sind rausgekommen, die waren super lustig. Drinnen haben sich auch super benommen, also hatte ich ein gutes Gefühl.
Mhm. So. Würdest du sagen, es ist eine Form von Kunst, so eine Menschenmenge zusammenzustellen?
Ja, absolut. Das ist eine Form von Kunst. Am meisten, wenn man auch drinnen ist und man Du hast das KitKat angesprochen und man sieht zum Beispiel, wenn Gäste aus dem Kitty kommen von einer anderen Party und sich dann mit der Masse vermischen, man sieht einfach, die haben einen ganz anderen Vibe, die sind viel, viel aktiver und es dauert erst eine gewisse Zeit, dass die mit der Masse verschwunden.
Das heißt, du bist selber auch jemand, du bist selber auch Zielpublikum von Berghain, du gehst da selber auch privat hin?
Ich sag mal so, ich bin nach der, also wenn ich gearbeitet habe, bin ich mal eine Stunde geblieben, aber ich kann mich nicht so frei bewegen, wie ich mich gerne frei bewegen möchte, dadurch, dass ich ja da arbeite. So.
Das heißt, Leute quatschen dich an und wollen Freund sein und.
Genau, und ich bin so, ist ja auch alle total super, aber trotzdem möchte ich ja, wenn ich mal feiern gehe, möchte ich auch für mich mal ein bisschen entspannen, ja.
Ja. Aber so vom Ding her gefällt dir es. Also
absolut.
Das ist deine, ist schon deine Welt. In den,
ja, klar.
Wenn du nicht arbeiten würdest, würdest du da.
Also ich beobachte auch, wenn ich halt meine Schicht habe und dann beobachte ich, gucke super gerne an, wie alles so sich miteinander bewegt und die Lichter, die Musik ist an und so. Ah, so, wer so miteinander, ach, das ist super, das macht super Spaß.
Genau, wer so miteinander, da sind wir beim Thema. Also, die Heten, die an der Tür stehen, und das klingt jetzt so, die Heten, aber ich sag's irgendwie, ich sag's, keine Ahnung. Die heterosexuellen Jungs, die an der Tür stehen und so tun, als ob die schwul wären. Früher, als ich jung war, war das so, dass die Schwulen, wenn sie in die Disco und Club gehen, dass die Heteros auf gar keinen Fall aussehen wollten wie die Schwulen. Also wir sind die Heteros und wir wollen nicht für schwul gehalten werden. Heute habe ich den Eindruck, wollen die Heten aussehen wie die Schwulen. Würdest du das bestätigen, was es Berghain betrifft?
Ja, weil sie denken, dass sie so reinkommen.
Ja, aber auch drin.
Auch drin, na, weil sie sich auch meistens.
Also schwule Heteros, die Halfter tragen, Heteros, die einfach nicht von den Schwulen zu unterscheiden sind. Also das ist doch interessant, dass es nicht mehr so ist, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt in einem Laden, wo ganz viele Schwule sind, dann passe ich auch aber auf, dass ich nicht so aussehe.
Das ist auch viel den TikTok und so weiter, diesen TikTok-Trends so, weil viele Videos ja bei Instagram gibt es ja auch von dem jüngeren Publikum, sage ich mal so, und dann tanzen die da und zu der Elektromusik, wie man tanzt, wie man aussieht.
Ah, okay,
das wie kann man lernen auf TikTok. Okay. Ja, genau, wie die Mode vorgeschrieben ist. So, ja, das ist so ein bisschen.
Guckst du das? Also siehst du dann, siehst du, was diese jungen Leute gucken und triffst du das dann im Club wieder und sagst, die haben jetzt, okay.
Ja, das gucke ich mir an, ja. Also ich finde das total interessant, ich finde es super interessant, wie sich das halt so verändert hat. So,
wie hat sich das verändert?
Ich finde, dass der dann Mainstream geworden ist. Früher war es halt immer sehr heimlich, so alle wussten, dass sie es machen, aber keiner hat darüber gesprochen, dass sie halt das Wochenende irgendwie feiern waren. Heute ist es Mode, ein ganzes Wochenende feiern zu gehen. Die Festivals und die, also das jüngere Publikum, was ja jetzt auch kommt, was hat ja auch, ich finde, das hat auch das Feiern, also ich habe damals noch auf dem Dorfbums feiern gelernt, ja. So, also
was?
Auf dem Dorfbums, kennst du nicht?
Kirmes ist das, nee.
Ja, Kirmes, genau so. Ja.
Okay, ja. So. Nee, Dorfbums kannte ich nicht, nee.
Okay.
Dann. Super, wieder was gelernt.
Genau, da habe ich, also da waren wir feiern gewesen, aber da war ich auch nur von Heten umgeben, weil ich auf so einem Dorf war, ja. So. Und jetzt, durch Corona, die waren ja nicht weg, die konnten ja nicht in die Clubs, es war ja hier alles zu. Jetzt kommen die ja langsam und lernen ja das erstmal. Also manchmal finde ich auch, man muss sie auch so ein bisschen erziehen, ja, so, wenn die dann so kommen.
Und lernen heißt von den Dance like a gay, oder?
Nee, lernen einfach auch, wie man sich an der Tür auch benimmt.
Ach so, okay.
Ja, einfach auch, wie man sich auch drinnen im Club so, also viele, die können das noch nicht so.
Und was muss man dann können? Also was?
Zum Beispiel, wenn ich mit jemandem zusammenstoße, auch einfach mal Entschuldigung sagen, ja, so, also das sind so Sachen, und die sind dann auch so, das ist halt so Mainstream geworden. So, die ganzen Festivals, wo dann halt auch überall Handy ist, also kannst ja, wenn du auf so ein Festival guckst.
Es ist keine Subkultur mehr, sagst du.
Nee,
ist das denn im Berghain noch?
Teils.
Wie hat sich das in den letzten 8 Jahren verändert?
Ich finde, die ganzen Stammgäste, viele Stammgäste sind auch weg, aber die sind auch älter geworden. Ja, so und so. Und viele Stammgäste sind nicht mehr da. Dafür hat sich aber, ich finde generell, das Publikum hat sich verändert. Ich finde es aber
internationaler geworden, kann man sagen?
Internationaler, viel, viel internationaler. Auch,
ist ja Berlin also in den letzten Jahren. Und ist es gut oder schlecht?
Ich finde es gut. Ich finde es gut, weil es einfach, wir sind ja viel so kulturell total offen, ja, und es ist so interessant, wer kommt, wo, wie, also ich habe auch total viele Menschen, mit denen ich, glaube ich, nie Kontakt hätte, ja, so, die auch überall herkommen und, also mein Englisch ist nicht so gut, sag ich mal so, ich spreche, aber dann kann ich mich richtig mit denen gut unterhalten, ja, und wurde auch durchs Berghain immer besser natürlich, muss ja Englisch sprechen, also muss nicht, aber macht man schon, dass man sich halt miteinander verständigt. Und dadurch, dass es auch kultureller geworden ist, überall feiert man ja auch ein bisschen anders. Ja, und jeder ist ja auch anders so. Und da sind so viele Kulturen oder so viele Menschen, die aufeinandertreffen, auch altersbedingt. Also im Berghain sind ja auch verschiedene Altersgruppen. So, Es ist ja nicht nur,
naja,
man ist 20.
Ist ja bewusst, das ist das Schöne daran. Das, genau. Das ist, glaube ich, eh das Schöne an Berlin. Die neuen Wörter wie Body-Shaming, Age-Shaming, dass die Clubs auch da einem das Gefühl geben, dass, ne, dass jeder willkommen ist und dass es auch so gelebt wird. Auch was Sicherheit betrifft, auch was Consent betrifft, ne, sexuelle Übergriffe und so weiter und so fort. In der Berliner Clubkultur wird da, glaube ich, viel für gemacht, dass sich da jeder sicher fühlen kann. Jetzt nicht nur vor Gewalt, sondern auch vor sexualisierten Übergriffen und so weiter und so fort. Hast du festgestellt, dass in 8 Jahren die Art, wie geflirtet wird, sich verändert hat, dass man da vorsichtiger geworden ist?
Nee. Also vorsichtiger würde ich nicht sagen, aber anders. Also früher war man, ich glaube, früher war man sehr, sehr ruppig beim Flirten und so. Und heute sind sie halt also auch sehr medial mit dem Flirten. Viele machen dann halt, verbinden halt Instagram und dann
schreiben. Ich rede jetzt im Berghain jetzt. Also im Berghain? In der Clubkultur, also wo man dann das Handy eben nicht als Hilfe hat. Ist das Flirten anders geworden?
Naja, Flirten anders geworden. Ich würde mal sagen, ja, ein bisschen zurückhaltender. Also mir fehlt das ein bisschen, also mir persönlich natürlich, so, dass es da noch ein bisschen mehr zur Sache geht. Aber das ist nur meine persönliche, so, weil die Jahre vorher war das halt oft, dass viele sich manchmal auch erst kennengelernt haben und dann haben sie halt die Nacht ihres Lebens oder das Wochenende ihres Lebens gehabt da drinnen, ja, und so. Und jetzt ist es, geht es eigentlich wirklich mehr ums Feiern, und dann gehen sie ja auch von einem Club zum nächsten Club, und früher war es halt nur eingeblieben, ja. So.
Jetzt ist das im Berghain oder oft in der Clubkultur, in der Technokultur wie so eine Utopie. Da feiern tatsächlich Heteros und Homos und queere Leute nicht nur nebeneinander, sondern ein Heteropaar küsst sich neben einem schwulen Paar. Das ist in der anderen Welt kaum machbar. Entweder das schwule Paar fühlt sich da nicht wohl oder würde es nicht machen, oder das Heteropaar hätte da keinen Bock drauf. Wieso funktioniert das im Berghain?
Weil ich glaube manchmal, weil die Leute wirklich einfach loslassen können. Einfach, da ist es dann egal. Also es ist egal, was irgendjemand denkt oder sonst oder was sie empfinden, sondern die nehmen sich mit dem, die lassen sich von dem Vibe mitnehmen.
Aber dann ist doch das Berghain ein schönes Gesellschaftsexperiment eigentlich, dass Dinge funktionieren könnten, wenn gewisse Voraussetzungen da sind.
Genau, wenn sichere Voraussetzungen, wenn man sich nicht genötigt fühlt, das ist ja auch so eine Sache, dadurch, dass wir so eine harte Tür haben, finde ich, haben wir eine super, also haben wir genau das erreicht. Und genau das ist da drin.
Aber auch, dass alle Leute wissen, was von ihnen erwartet wird. Also alle Leute wissen, wenn ich da drin bin, dann, dann rümpfe ich nicht die Nase, wenn ich das und das sehe, sondern dann jeder kennt die Regel und jeder hält sich dran.
Würdest du
sagen, ist das so?
Naja, nicht jeder gibt immer.
Ja, aber das ist aus, dieses gemeinsame Verständnis von das Ausmachen.
Genau.
Nun gibt es in Berlin gerade nicht nur in Clubs, sondern auch in Saunen großes Problem mit Drogen. G ist im Moment eine sehr gefährliche, gibt es auch Kampagnen gegen. Das ist eine Droge, die, ja, wo es auch schon Todesfälle gab und wo die Clubszene viel tut, wo die Saunen viel tun. Was kann man da als an der Tür überhaupt machen? Oder muss man das hinnehmen oder wie geht ihr damit um?
Man muss es nicht hinnehmen. Ich persönlich finde auch, dass es eine sehr schlimme Droge ist. Ja also ich habe schon mal jemanden gesehen, der daran fast gestorben ist.
Sagen Sie, mit Alkohol ist sie auch tödlich, ne?
Genau, und auch die meisten machen sich das ja ins Wasser rein und dann ist es ja auch die Sache, wie das Gewicht von der Person ist und die Leute, die das konsumieren, die reden das halt auch runter. Die sagen halt, also die reden das ja auch schön. Ich finde, dass diese Droge nichts mit Feiern zu tun hat, für mich persönlich, weil.
Aber kann man an der Tür dazu beitragen, also.
Naja.
Sieht man den Leuten das an oder.
Nein, leider nicht. Leider nicht. Also leider ist das auch so eine Sache, die Kontrollen sind da, die Aufklärung ist da, aber wir sind auch alle keine Erzieher und alle sind 3x7 und die das konsumieren und die das auch bleiben, die werden das auch weiter konsumieren. Ja. Man kann halt wirklich nur probieren, mit denen zu sprechen. Also wenn es jetzt schief läuft und so jemand abschmiert, brauche ich denen auch nicht erzählen, dass es blöd ist. Sondern ich muss dann wissen, wie ich dem helfen kann. Und schnellstmöglich.
Das weißt du.
Das weiß ich, ja. Genau. Okay.
Du hast aufgehört im Berghain. Warum?
Ich bin ja gelernte Anlagenmechanikerin und in dem Beruf arbeite ich auch. Ich habe einen Hauptjob und das war mein Nebenjob gewesen und jetzt habe ich es 8 Jahre gemacht. Langsam frisst der eine mehr Zeit als der andere und deswegen habe ich jetzt.
Warum hat sich für den einen entschieden und nicht für den anderen?
Na, weil das andere immer nur mein schönes Wochenende war. Das war mein Geld für meine Hobbys, habe ich immer schon schön gesagt. Und ich gehe jetzt, wenn es am schönsten ist. Und jetzt war es am schönsten gewesen, ja.
Was nimmst du von der einen Welt mit in die andere? Also, du hast jetzt viele Erfahrungen gemacht und das was wirst du vermissen? Oder was hast du auch gelernt? Und was hat dich so einem anderen Menschen gemacht?
Ja, vermissen tue ich, also meine Kollegen vermisse ich natürlich, das Feeling, aber ich kann ja auch immer wieder hin. Ich kann ja jetzt als Gast hin. Jetzt bin ich das ja,
siehst du mal,
ja. Genau, ich kann ja jetzt immer als Gast hin. Das ist ja natürlich. Und
bald gibt es eine Generation von Leuten, die kennen dich gar nicht mehr. Ja.
Genau, das ist dann, da kommt die Generation, die dann, aber das ist auch nicht schlimm, so, weil alles verändert sich mal.
Gibt es eine Überschneidung? Das heißt, wenn du in dem einen Job arbeitest, dass die Leute mitbekommen, Mensch, die ist Türsteherin von Bergheim, dass da Leute drauf reagieren, oder hältst du das ganz getrennt?
Ich halte das ganz getrennt. Ich halte auch alles, also ich habe es auch medial immer getrennt gehalten. Mhm. Ja,
so. Okay. Ja, was glaubst du, wie die Entwicklung weitergeht mit der Techno-Szene? Also man glaubt, es wird noch internationaler oder wird es wieder subkultureller oder siehst du da irgendwelche Trends oder glaubst du einfach, dass es Bergheim in 20 Jahren noch geben wird?
Ich glaube schon, dass es das Bergheim in 20 Jahren noch geben wird, weil es einfach ein Erlebnis ist, was Berlin auch ausmacht. Ja, und die Subkultur wird sich verändern, es wird sich alles weiter verändern. Wie es sich verändern wird, das kann keiner sagen. Aber die Musik, also es wird ja, man sieht ja, die DJs boomen, ja, die Festivals boomen, Instagram, TikTok, keine Ahnung, was nicht für Medien alles
Techno
gibt.
Techno ist ja bis jetzt nicht tot zu kriegen gewesen. Ne? Ich meine, absolut nicht. Gibt es auch schon ziemlich lange. Ne? Also dafür, dass es das immer heißt, das war es jetzt mal oder früher war das immer besser und heute ist es doch schon ziemlich lange da jetzt.
Na klar, und am meisten, was es auch gibt, es gibt Techno, es gibt Hardstyle, es gibt jetzt schon Schlager mit Elektro, ja. Also das ist ja überall mit einbringbar, die ganzen Mainstream-DJs, die sich auch mit anderen Sachen zusammen, also da sieht man ja auch, was sich alles vermischen kann, was man ja vorher gedacht hat, das geht nicht. So, und jetzt geht es doch plötzlich. Und am meisten auch DJs, die sich auch nicht geoutet haben, die sich jetzt auch outen, ja, weil sie so, und das ist auch total interessant, weil vorher haben sie es nicht gemacht, auch oder am Schlager auch viele, die sich nie geoutet haben, und jetzt outen sie sich, weil das ging einfach nicht, die Zeit war nicht da, so, weil das auch die Karriere hätte kosten können. Ja. Und heute ist es so, okay, ich kann mich einfach, also auch in meinem Job, so als Frau, als im Handwerk, als Gaswasser, als ich gelernt habe, waren wir 3 Frauen. So in ganz Deutschland. Also, und weil wir hatten keinen. Also keiner wollte das machen. Keiner wollte Heizung schleppen oder sonst irgendwelche Sachen. Jetzt kommen ja Frauen auch ins Handwerk, viel, viel mehr. Es vermischt sich ja alles. So.
Wow. So, am Ende einer jeden Folge frage ich meinen aktuellen Gast, ob er mit Gast, der schon mal da war und den er noch nicht getroffen hat, mal gerne kennenlernen würde. Wen von den Leuten, die schon mal beim Queerkram-Podcast waren, würdest du mal gerne kennenlernen?
Ah, Kerstin Ott.
Ja.
Ja.
Bist du Schlager-Fan?
Ja, meine Freundin und ich.
Ihr seid Schlager-Fan, du bist Techno und Schlager-Fan.
Na klar.
Da kommt wieder das Ding Busche und Bergheim.
Ja, genau.
Und weißt du, ob Kerstin Ott auch Techno-Fan ist? Also könnte es theoretisch mal passieren, dass die da, oder hat die vielleicht schon, oder da darfst du überhaupt darüber reden, welche Promis du da hast reingehen, darfst du eh nicht. Okay,
nein.
Dann muss ich die Frage jetzt zurückziehen. Oder du beantwortest sie mir trotzdem. Also, Kerstin Ott, mit der würdest du gerne auch mal im Bergheim sein, nehme ich mal an. Oder lieber
eher in der Busche.
In der Busche.
Ja, mit Kerstin Ott einmal in der Busche. Oder
Kerstin
richtig.
Kerstin Ott in der Busche.
Ja, oder einmal richtig auf dem Dorfpumps mit ihr. Ja, auf der Kirmes.
Ja, und über was würdest du gerne mit ihr reden?
Ach, generell würde ich mal überhaupt ihren Werdegang mich einfach mit ihr unterhalten. Ich hatte den Podcast mir angehört, wo du mit ihr gesprochen hast. Und vielleicht würde ich mich damit. Oder einfach so mit ihr quatschen. Ich glaube, die ist eine richtig knorke Person.
Wie heißt das auf Berlin? Dit glaub ich auch?
Ja, dit glaubst du auch. Und das Ding ist halt, ich finde auch Frauen supporten Frauen und sie ist ja auch so ein Pendant wie ich. Ja, und
das musst du erklären. Wir sind ein Hörmedium. Du musst
also ich bin auch eine sehr, ich würde mal sagen, maskuline Lesbe. Ja, und
sagst du heute noch Butch-Lesbe? Sagt man das noch?
Na,
ist das eine Beleidigung?
Ich finde es nicht als Beleidigung.
Aber würdest du das für dich als Zuschreibung sehen?
Kann man so sagen, ja.
Ich frage.
Ja, würde ich so sagen, okay, ja, genau. Ja. Früher war es ja auch, da gab es ja richtig Lesben-Partys mit so Butch-Lesben und Femmen, genau, ja. Aber ich bin auch so, ja. Und ich glaube, wir würden da beide richtig gut, ja, wir würden da ein gutes Team abgeben.
Das glaube ich auch. Hör mal, vielen, vielen Dank und viel Glück in deinem, ja, neuen Leben ohne Bergheim. Und wenn du wieder zurück bist, viel Glück auch da. Alles Liebe.
Dankeschön.
Danke dir, ciao. Und ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast.